Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken.
Als wir junge Missionare waren und in Indonesien waren, da in Südostasien, da besuchten wir eines Tages in Mitteljava einen weltberühmten buddhistischen Tempel, eine Tempelanlage, die wie eine Stufenpyramide auf einem Hügel sich erhebt, genannt den Borobudur. Diese etwa um 800 nach Christus erbaute Anlage mit Hunderten von Buddha-Statuen ist ein wunderbares Monument aus der klassischen Zeit Javas, als die Insel von hinduistisch-buddhistischen Königen regiert wurde. Und wenn man auf der höchsten Ebene dann steht und sich umschaut, dann kann man eine wunderbare, herrliche, grüne, hügelige Landschaft sehen. Und das Ganze, der Tempel und auch die Landschaft ist in einer wunderbaren Harmonie zugeordnet. Und ich habe damals als junger Missionar gestaunt über dieses eindrückliche Zeugnis von echter Religiosität der Menschen dort auf Java, die auf der Suche nach dem Göttlichen, nach der Begegnung mit Gott sind. Eigentlich war damals Java ja ein muslimisches Land, von muslimischen Herrschern und Kaufleuten im 14. und 15. Jahrhundert erobert und dann islamisiert. Als wir damals in Java waren, da wurden damals überall neue Moscheen errichtet, finanziert mit den Petrodollars der Saudis. Im 17. und 18. Jahrhundert kamen dann Europäer in dieses Land, erst Portugiesen, später dann Holländer. Und im 19. Jahrhundert begann dann ganz zaghaft christliche Mission. Und es entstanden kleine christliche Kirchen und Gemeinden, in denen wir dann als Missionare unterstützend wirken sollten. Nie zuvor und auch nachher habe ich die Macht und die Kraft der Religionen so unmittelbar gespürt wie damals auf Java in Indonesien. Und mich plagte damals die Frage, was willst du eigentlich als junger Missionar, was willst du in dieser Welt und Kultur, was willst du eigentlich ausrichten, was willst du tun? Wer oder was kann denn Jesus Christus in solch einem religiösen Kontext überhaupt sein? Eine Antwort auf diese Frage habe ich dann erst später bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Sie beherrschten damals eine Zeit lang das Stadtbild in den Fußgängerzonen der Großstädte. Die in gelben Umhängen und merkwürdigen Frisuren gekleideten Hare Krishna-Anhänger. Irgendwann sprach mich einmal so ein Hare Krishna-Jünger auf der Straße an und wollte mir Schriften verkaufen. Wir kamen ins Gespräch. Als ich versuchte, ihm das Evangelium zu erklären, ihm zu sagen, dass Gott zu uns Menschen kam in Jesus Christus und dass er alles für uns getan hat, als er am Kreuz für uns starb, da lachte dieser Hare Krishna-Jünger und sagte, das kann gar nicht sein. Nicht Gott tut etwas für uns. Andersherum muss das sein. Wir müssen, um Gott zu gefallen, etwas tun. Es geht darum, durch gute Taten die Verbindung zu Gott zu schaffen und ihm näher zu kommen. Und da habe ich plötzlich erkannt, wo der entscheidende Unterschied liegt zwischen unserer Botschaft von Jesus Christus und der Botschaft der Religion und warum diese Botschaft auch heute noch so relevant ist. Denn auf der einen Seite bei den Religionen liegt alles am Bemühen der Menschen, Gott zu gefallen, ihm näher zu kommen. Und bei uns, da hat Jesus alles für uns getan. Er hat den Weg zurück zu Gott gebahnt, eröffnet. Er selber, ja, ist der Weg zu Gott. Und genau das will uns Petrus in dem Bibeltext, der uns heute vorgegeben ist, sagen. Und er tut es so, dass er uns die universale, die weltumfassende Bedeutung dessen aufzeigt, was der Tod Christi am Kreuz für uns, für die sichtbare und für die unsichtbare Welt an Auswirkungen nach sich zieht. Und Christus, so sagt uns hier Petrus, ging in die tiefste Tiefe der Gottverlassenheit und in die höchste Höhe der Herrschaft Gottes hinauf. Über alles, über den Himmel, über die Erde und über alles, was unter der Erde existiert, ist er nun Herr und König. Und das, denke ich auch, ist das Thema dieses Abschnittes aus dem ersten Petrusbrief, die universale Tiefen- und Höhendimension des Kreuzestodes Jesu Christi. Ich lese uns den Text aus 1. Petrus 3, 18 bis 22. Dort heißt es, denn auch Christus ist einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leibe abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Welcher ist nun zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel? Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Soweit dieser Text. In 50 Jahren Predigttätigkeit habe ich nie über diesen Text gepredigt. Er wurde mir vorgegeben und ich musste mich damit beschäftigen. Jetzt wollen wir mal gucken, was dabei rausgekommen ist. 3 Dinge. Erstens, Christus bringt uns heim zum Vater. Zweitens, Christus bringt das Evangelium den Geistern in der Totenwelt. Und drittens, Christus herrscht über alle und alles. Das Erste, Christus bringt uns heim zum Vater. Das ist das, was Petrus hier in dem ersten Vers, in den Vers 18 uns sagt. Nun, damals starben viele Menschen am Kreuz unter der Herrschaft der Römer. Das ist und das war nichts Besonderes, nichts Erwähnenswertes. Aber 30 nach Christus, vor den Toren Jerusalems, da hing nicht irgendeiner, nicht ein menschlicher Prophet oder ein Religionsstifter, sondern, so sagt es hier Petrus, da hing der Gerechte, der für die Ungerechten starb. Der Gerechte hing da, der Sündlose, der Sohn Gottes, ja Gott selbst, er, der ohne Sünde war, er, der keinen Tod verdiente, er ging stellvertretend für uns, die wir alle Sünder sind, für uns Ungerechte, diesen Weg ans Kreuz, um alle Sünde auf sich zu nehmen, wie es hier heißt. Er hat um unserer Sünde willen gelitten. Er trug die Sünde weg ans Kreuz. Er warf sie ins Meer, wo es am tiefsten ist. Und dort steht ein Schild, Angeln verboten. Er führt uns so wieder zurück auf einen Weg ins Vaterhaus Gottes, so heißt es hier, damit er euch zu Gott führte. Wir dürfen heim zum Vater durch Jesus Christus. Wir dürfen jetzt in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben. Er führt uns ins ewige Leben hinein, wenn wir nur vertrauen könnten, wenn wir nur glauben würden, wenn wir nur dieses Geschenk der Erlösung dankend annehmen würden. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass Jesus unter dem römischen Statthalter Pontius Pilatus starb. Das war historisch einzigartig. Petrus sagt hier, er hat einmal für die Sünden gelitten. Das heißt also, dieses wird nicht irgendwie mystisch immer wiederholt. Oder es ist nicht so, als ob wir durch ein Tieropfer, wie das im Alten Testament war, das Opfer Jesu immer wiederholen müssten. So wie es im Hebräerbrief heißt, meint es auch hier Petrus. Zitat Hebräer 9, Vers 12. Durch sein eigenes Blut, durch das Leben Jesu, ist er ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Ein für allemal. Das heißt, das, was damals am Kreuz geschah, in einer historischen Stunde, ist so unglaublich wichtig, so entscheidend. Dieses Ereignis in der Weltgeschichte ist größer, herrlicher und wichtiger als alles andere. Christus am Kreuz bewirkt ein für allemal Rettung von unseren Sünden. Aus Gottes Sicht ist das, was die Bibel Sünde nennt, das Grundproblem der Menschheit. Es sind nicht die Kriege, es ist nicht das Morden, es ist nicht die Friedlosigkeit, es ist nicht die Klimakrise. Das sind zwar Probleme, die wir haben, aber nicht das Grundproblem. Das Grundproblem, das ist unser böses menschliches Herz. Alles andere sind nur Folgen dessen. In unserem Herz sitzt Sünde. Sünde heißt Gottesferne. Sie zerstört alles. Wir leben, als ob es Gott nicht gäbe. Wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Wir tun, was wir wollen und kümmern uns nicht mehr um die Gottesgebote und verfehlen damit den Sinn des Lebens, nämlich als von Gott geliebte Geschöpfe in seiner Gegenwart zu leben. Seht, und da setzt Gott den Hebel an. Er sendet seinen Sohn und dieser stirbt am Kreuz für unsere Sünden, um uns aus dieser Gottesferne herauszuholen, herauszulieben, um diese Gottesvergessenheit zu heilen, um uns wieder heimzuholen in das Vaterhaus Gottes. Das ist das Erste, was ich betonen will, was hier auch Petrus uns sagen will. Aber dann geht Petrus weiter. Er öffnet uns hier den Blick in eine Tiefendimension, die wir sonst nicht in der Bibel finden, eine Tiefendimension dessen, was dieser Tod Christi am Kreuz noch bedeutet. Nämlich, Christus hat das Evangelium, hat diese Rettung, diese Botschaft von seinem Sieg über Hölle, Tod und Teufel hinabgesendet und weitergegeben im Totenreich, den Geistern im Totenreich verkündigt. So heißt es ihr, in ihm, also im Geist, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Und in Kapitel 4, Vers 6 sagt Petrus es noch einmal, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden. Also Christus ist, so beten wir es ja auch im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist hier die Botschaft im Petrusbrief. Und es ist natürlich für uns eine komische Behauptung. Dunkel, merkwürdig. Was bedeutet das, was hier steht? Und sicherlich haben wir es hier mit einem der schwierigsten Texten des Petrusbriefes und auch der Bibel zu tun. Und es gibt natürlich viele hunderte von Interpretationen dieser Worte. Allgemein in der Theologie wird dieses Wort des Petrus hier genannt, die Höllenfahrt Christi. Der Begriff Höllenfahrt führt uns allerdings in eine falsche Richtung. Hier geht es nicht darum, dass Christus an den Ort fährt, der endgültige Aufenthalt der verdammten Seelen sein wird, nämlich die Hölle. Sondern gemeint ist hier, Jesus dringt hinein oder geht sieghaft bis hinein in die tiefste Tiefe der damaligen Gottesferne zu den verlorenen Geistern im Gefängnis. Gemeint ist hier das Totenreich, also der Ort, wo die Toten sind. Die Totengeister sind im Gefängnis, heißt es hier, sie sind gefangen in diesem Totenreich. Und dort warten sie ängstlich auf das Gericht und auf die endgültige Verurteilung durch Gott. Will sagen, die Bibel bezeugt, wer stirbt, ob er an Christus glaubt oder nicht glaubt, wird nicht endgültig in ein Nichts aufgelöst. Das, was den Einzelnen ausmacht, seine Persönlichkeit, das, was er ist, die Essenz seines Wesens, seine Seele, kommt ins Totenreich, in einen Zwischenzustand, so könnten wir das sagen. Allerdings für die Ungläubigen, so bezeugt Jesus das ja in dem Gleichnis, das er erzählt im Lukas-Evangelium, es ist ein Ort der Qual. Stichwort Gefängnis heißt es hier. Die Gläubigen kommen übrigens auch in diesen Zwischenzustand. Jesus nennt diesen Zwischenzustand Abrahams Schoß. Denken Sie an das Gleichnis vom Lazarus. Er kommt in Abrahams Schoß. Man könnte sagen, in eine Art Vorhimmel kommen die Gläubigen hinein. Sie sind geborgen in Gott. Die Seelen aber, die nicht an Christus glauben, sind in diesem Gefängnis. Hier im Text ist übrigens nicht nur die Generation gemeint, die zur Zeit Noahs lebte, wie der Vers 20 es eigentlich nahelegen könnte. Petrus selbst präzisiert ja seine Aussage, ich habe es vorhin schon gesagt, in Kapitel 4, Vers 6, indem er sagt, dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt. Hier erweitert Petrus seine Aussage auf alle Toten aller Zeiten. Ihnen, so sagt Petrus hier, hat Jesus gepredigt, wörtlich geheroldet, so muss ich es ausdrücken, so heißt es im griechischen Text. Das ist das Wort Herold in diesem Wort drin enthalten. Das bedeutet, ein Herold verkündigt einen Sieg in der Schlacht oder den Antritt eines neuen Königs oder Kaisers in der römischen Zeit. Und so hat Jesus seinen Sieg über Sünde, Tod und Teufel, auch den Geistern, den verlorenen Geistern in der Totenwelt verkündigt, angesagt. Sie alle, so heißt es ja dann auch in der Bibel, werden die Knie beugen vor ihm. Die einen freiwillig, die anderen unfreiwillig. Er ist es, der von sich sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. So lesen wir es in der Offenbarung. Schlüsselgewalt haben bedeutet Herrschaft, Vollmacht, Gewalt über Tod und Unterwelt. Und diesen Herrschaftswechsel, der wurde den Toten nun bekannt gemacht durch Jesus Christus selbst. Was für eine Tiefendimension hier in dieser Geschichte, in diesem Text in 1. Petrus. Hier wird deutlich, das, was Jesus am Kreuz bewirkte, das schlägt durch und bricht alle Ketten bis in die tiefste Tiefe der Verlorenheit hinein, bis in die Dunkelheit und in die Verzweiflung der Toten hinab. Er hat jetzt den Schlüssel des Todes und der Unterwelt. So weit reicht das Kreuz Christi. Und für die Völker, die ihre Ahnen, ihre Verstorbenen besonders verehren, ist das übrigens eine wichtige Botschaft. Jesus ist auch der Herr über die Unterwelt, über alle Totengeister, über die Ahnen. Und sie müssen ihm gehorchen. Aber das ist ja noch nicht alles. In Kapitel 6 steht ein weiteres Wort. Also vorher in Kapitel 3 steht das Wort Gehore, also Heroldet. Also man hat wie ein Herold den Sieg verkündigt. Aber in Kapitel 4, Vers 6 steht nun ein anderes Verb. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt. Da steht das Wort evangelisiert. Den Toten ist also, hat Jesus evangelisiert. Er hat da eine Evangelisation angefangen im Totenreich. So steht es da wörtlich. Was will uns das sagen? Nun, in den Auslegungstraditionen gibt es die einen, die eher vom Kapitel 3, Vers 19 ausgehen und sagen, Jesus hat den Toten einfach nur gesagt, ich bin jetzt der Herr. Nehmt das zur Kenntnis. Andere, die jetzt von dem anderen Vers ausgehen, in Kapitel 4, Vers 6, die sagen, halt, da ist noch mehr geschehen. Er hat ja evangelisiert. Alle Totengeister, die gelebt haben und in ihrem Leben keine Möglichkeit hatten, von Jesus gehört zu haben, die bekommen jetzt noch einmal eine letzte Chance im Totenreich. Jesus hat sie evangelisiert, ihnen das Evangelium gesagt und sie können darauf reagieren, antworten. Sie können gerettet werden, wenn sie wollen. Diese Auslegung dieses Textes, diese Auslegung kommt natürlich unserem Gefühl der Gerechtigkeit entgegen. Das bedeutet also dann, das würde bedeuten, auch die, die Jesus nie kannten, die keine Chance hatten, von Jesus Christus irgendwie mal zu hören, auch die bekommen diese Chance als Toten. Sie können sich entscheiden, weil Jesus sie evangelisiert hat. 1. Petrus 4, Vers 6. Nun, wenn wir ehrlich sind, als Theologen müssen wir sagen, wenn man das so auslegt, ist das doch sehr spekulativ. Das ist nur hier in diesem Text, wo es so einen kleinen Anhaltspunkt in diese Richtung gibt. Ob Tote sich noch bekehren können, es ist wünschenswert vielleicht, ja. Aber letztlich schweigt die Bibel darüber. Wir finden nur diese Stelle hier im Petrusbrief. Das ist alles. Nun, Petrus selber erinnert im Kontext dieser tiefen Dimension des Todes Jesu an ein Beispiel. Er nimmt als Beispiel hier die Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden, wie durchs Wasser hindurch. Und er sagt, das ist hier ein Beispiel, ein Typus für uns. Und es erinnert ihn auch an die Taufe. Wasser, Arche, Taufe, Wasser. Denn er sagt dann, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leibe abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. So sagt Petrus hier, wir bekennen und vollziehen zeichenhaft in der Taufe das Erlösungs- und Rettungsgeschehen. Durch das Untertauchen des Täuflings wird der Tod des alten Menschen bezeugt, dem der aus dem Wasser tretende neue Mensch in Christus dann folgt. Wobei Petrus deutlich sagt, dass das äußere Geschehen der Taufe, also das Wasser, Schmutz abwaschen, nicht das Entscheidende ist, sondern er sagt dann, Taufe ist eine Bitte. Wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Taufe ist also hier die Bitte des Täuflings und der Gemeinde um ein gutes Gewissen. So wie es im Hebräerbrief dann bezeugt ist, in Hebräer 10, Vers 22, Zitat, so lasst uns als Taufgemeinschaft hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenen Glauben, besprengt in eurem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Ob als Kind oder als Erwachsener getauft, entscheidend ist nicht das Wasser, sondern entscheidend ist dieser Glaube. Diese gläubige Bitte um ein gutes Gewissen und damit die Überantwortung durch die Taufe in den Herrschaftsbereich Christi, der der Herr ist über Lebende und Tote. Und das ist das dritte und letzte, was uns hier Petrus weitergeben will. Christus, er starb am Kreuz für unsere Sünden. Christus, er hat das Evangelium den toten Geistern verkündigt. Und das dritte, Christus, er herrscht nun. Er herrscht über alles und über alle. So heißt es hier, welcher ist zu Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Damit beschließt Petrus seine Aussage über die Wirkung des Kreuzestodes Christi mit diesem Bekenntnis. Jetzt sitzt er zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und alle Mächte und Gewalten sind ihm untertan. Der, der in die tiefste Tiefe ging, um dort in der pechschwarzen Dunkelheit das Licht der Erlösung anzuzünden. Er fuhr hinauf in die höchste Höhe und Herrlichkeit. Das, was Petrus hier mit diesem einen Satz sagt, das malt uns der Prophet Johannes in der Offenbarung wunderbar in einem Bild vor Augen. Da schaut der Prophet den gewaltigen, lichtdurchfluteten Thronsaal Gottes. Und in der Hand des Allmächtigen sieht er das Buch mit den sieben Siegeln verschlossen. Es ist das Buch der Welt- und Endgeschichte der Menschheit hier auf der Erde. Und es wird gefragt, wer ist würdig, das Buch aufzutun und die sieben Siegel zu brechen? Mit anderen Worten, wer ist der Herr des Schicksals der Menschheit? Wer kann die Weltgeschichte handhaben? Wer kann sie zum Ziel führen? Und dann heißt es, es fand sich niemand im Himmel, niemand auf der Erde. Kein Donald Trump ist würdig, kein Putin ist würdig, kein chinesischer Präsident ist würdig, obwohl sie so tun, als könnten sie die Weltgeschichte bestimmen. Doch dann zeigt der Engel dem Propheten, schau mal genau hin, guck mal dort am Thron Gottes. Und dann heißt es dort in Offenbarung 5, und ich sah zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm wie geschlachtet. Bild der Ohnmacht eigentlich, könnte man sagen. Ein Lamm wie geschlachtet. Ein Lamm mit einer tödlichen Wunde. Ich sah, so sagt Johannes, ich sah den Gekreuzigten. Er, der in die tiefste Tiefe hinabgefahren ist. Er, der ohnmächtig am Kreuz starb. Er, der die Nägelmale an Händen und Füßen trägt und die Wunde in seiner Brust mit der tödlichen Wunde gezeichnet. Er steht da am Thron Gottes. Er sitzt als Lamm auf diesem Thron Gottes und er nimmt das Buch und er bricht die sieben Siegel. Er hat die Macht dazu, die Vollmacht. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle Engel und Gewaltigen und Mächte werden vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Und so heißt es hier in Offenbarung 5. Und dieses Lamm kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, die übrigens vor den Thron Gottes kommen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend, die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, das tödlich verwundet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle müssen sich vor ihm beugen. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Nichts und niemand kann uns aus der Hand Jesu reichen. Auch die dämonischen Mächte beugen sich vor dem Lamm. Er, der ohnmächtig am Kreuze starb, herrscht nun über alle und alles. Sichtbar sind die Zeichen seines Todes, die Nägelmale. Alle Mächte, auch die dämonischen, werden die Knie beugen. Gibt es etwas Größeres? So lasst uns von diesem Text her ihn anbeten, ihn loben, ihm folgen. Lasst uns ihm vertrauen in dieser Zeit und Welt, in der wir leben. Er starb für uns, für unsere Sünden. Er hat uns den Weg zum Vater gebahnt. Wir dürfen nun zu Hause sein bei Gott. Und er ging in die tiefste Tiefe hinab und hat den Toten das Evangelium verkündigt. Und er fuhr in die höchste Höhe hinauf und er regiert in Ewigkeit. Amen.
Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.